Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
Mein heutiger Gast ist ein Ohrenmensch. Kai-Uwe Kessler arbeitet als Redakteur beim Norddeutschen Rundfunk. Er ist Journalist, er ist aber auch Historiker und er ist Schlagzeuger. Seit Jahrzehnten beschäftigt er sich mit der Geschichte des Lärms und hat jetzt ein Buch darüber geschrieben unter dem Titel »Die Welt ist laut«. Herzlich willkommen, Herr Kessler.
Ja, guten Tag, Frau Bürger.
Wie hat das angefangen, dass die Akustik der Welt Ihr Thema geworden ist, die Geschichte des Lärms?
Oh Gott, das ist wirklich lange her. Lärm hat mich natürlich mein ganzes Leben begleitet, allein schon durch die Musik, die ich mache. Ich bin Schlagzeuger und deswegen war es immer laut bei mir zu Hause, bei meinen Eltern auch schon im Keller. Und richtig mit der Geschichte des Lärms. Auf die Idee vielleicht bin ich gekommen, das ist schon lange her, über 40 Jahre, in einem Geschichtsbuch, das wir bekamen in der Oberstufe. Da ging es um das 19. Jahrhundert. Da waren zwei Bilder abgebildet von Adolf von Menzel, dem Biedermeiermaler, den ich vorher gar nicht kannte als Schüler, aber dann da kennengelernt habe. Ein Bild hat er gemalt, das Flötenkonzert von Sanssouci. Mhm. Dort zeigt er Friedrich den Großen im Rokoko-Style vor Zuhörern ganz andächtig lauschend. Also ein Bild der Stille, der Ruhe. Und der gleiche Maler hat 20 Jahre später ein Bild gemalt, das Eisenwalzwerk.
Krach.
Da zeigt er krachende Maschinen, Arbeiter, die in einer Maschinenhalle arbeiten. Also der Lärm der Moderne, der plötzlich über die Welt hineinbricht. Und das war beides in der Lebenswirklichkeit des Malers von Menzel angesiedelt. Mhm. Und das hat mich so fasziniert. Wie hat diese Welt damals geklungen, bevor es Autos gab, bevor es Verbrennungsmotoren gab?
Ja, und bevor es die Möglichkeit gab, das aufzuzeichnen.
Das auch noch, ne? Es gab also auch keine Aufzeichnungsgeräte. Ich hatte natürlich noch nicht die Idee, ein Buch zu schreiben. Aber der Gedanke hat sich festgesetzt, wie klang die Welt damals?
Ja, aber warum ist das Ihr Lebensthema geblieben?
Ich weiß es gar nicht. Also ich bin auch sehr, sehr lärmempfindlich, muss ich sagen. Ich bin durch mein Schlagzeugspiel auch lärmgeschädigt. Ich habe einen Tinnitus auf beiden Seiten seit 30 Jahren. Anfangs war es sehr schwer, damit zu leben. Mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Also ich höre ihn gar nicht mehr. Er ist aber immer noch da, insbesondere wenn es leise wird um mich. Insofern hat der Lärm mich ein Leben lang verfolgt.
Flugzeuglärm und Großbaustellen, Laubsauger, Krähen kreischen. Die Welt ist laut und wer meint, früher sei sie leiser gewesen, der irrt gewaltig. Darum wird's gehen in dieser Stunde mit Kai-Uwe Kessler. In Kai-Uwe Kesslers Buch über die Geschichte des Lärms, da kann man an die 50 Geräusche per QR-Code abrufen. Vom Urknall über die Guillotine, die Dampfmaschine, den Flugverkehr bis hin zum lautesten Vogel der Welt. Mit dem, genau der ist das, der Weißglöckner. Mit dem endet dieses kleine Lärm-Medley. Vom lauten Paarungsruf dieses Vogels aus dem Amazonas gibt's eben tatsächlich Aufzeichnungen. Auch vom Sirren der Guillotine und von der schnaufenden Dampflok. Aber woher, Herr Kessler, wissen Sie, wie der Urknall geklungen hat oder geklungen haben könnte?
Also das weiß ja keiner so richtig genau. Es geht zurück auf einen US-amerikanischen Astrophysiker, der den Nachhall des Urknalls, den physikalischen Nachhall aufgezeichnet hat. Aus einer Zeit von etwa 400.000 Jahren hat er dieses Urbrummen im Weltall zusammengefasst auf einem Signal von knapp anderthalb Minuten Länge. Und das hat er vor einigen Jahren im Internet veröffentlicht. Das habe ich zufälligerweise gefunden. Und ich finde es ganz faszinierend, wie das klingt. Es konnte natürlich noch niemand hören. Es gab niemand, der das hören konnte. Aber so haben Astrophysiker das eben rekonstruiert.
Mhm. Über viele Jahre haben sie die Geschichte des Lärms erforscht. Und das ist wirklich ein Fass ohne Boden. Denn im Grunde ist es ja die Geschichte der Welt, der Kultur, der Technik, der Wahrnehmung, auch der Sozialgeschichte. Eine unglaubliche Recherche und Geschichtensammlung. Wie sind Sie da vorgegangen?
Ich habe einfach so wie Jäger und Sammler, ich habe einfach geguckt, was ich finde. Ich hatte schon einen relativ großen Fundus, weil mich das Thema schon lange beschäftigt hat. Aber dann habe ich klassischerweise angefangen zu recherchieren, journalistisch zu recherchieren, aber auch historisch zu forschen. Ich habe das ja mal gelernt als Studierender. studierter Geschichtswissenschaftler, wie man das so macht. Man muss nicht alles wissen, aber man muss wissen, wo es steht, hatte ich gelernt im Studium. Und so habe ich mich dann so vorgetastet und habe mir dann aus Tagebüchern, aus Aufzeichnungen, aus Quellen, aus Soundbeispielen aus frühen des 19. Jahrhunderts habe ich mir dann die Tonquellen und auch die Anekdoten und Geschichten drumherum rausgesucht. Also es gibt zum Beispiel über Goethe ganz viele tolle Geschichten, die kann man alle finden, wenn man seine Korrespondenz liest.
Wie lärmempfindlich er war.
Er war unheimlich lärmempfindlich. Und
was war das, eine Kegelbahn?
Ne? Es war eine Kegelbahn. Goethe hat besonders eine Kegelbahn genervt in seiner Nachbarschaft. Und er war sich nicht so schade, seine Beziehung spielen zu lassen. Er hat seinen Kabinettskollegen, den Innenminister sozusagen damals in Sachsen-Weimar-Eisenach, gebeten, für Ruhe zu sorgen. Und der hat das auch hinbekommen. Also der hat wirklich Vitamin B spielen lassen, um es leiser werden zu lassen in seiner Umgebung.
Also viel Recherche, aber wie viel Fantasie ist da auch mit im Spiel?
Da musste eine Menge Fantasie mit im Spiel sein, weil man kann ja vergangene Klänge nicht mehr reproduzieren. Die sind einfach verklungene Vergangenheit. Und ich habe mir dann in den Bereichen, aus denen ich wirklich kaum Quellen hatte, also Vor- und Frühgeschichte, ist sehr, sehr schwer. Im Mittelalter ist es sehr, sehr schwer. In der Antike ist es irgendwie auch leichter, weil da viele Leute schon über den Lärm geschrieben haben. Mhm. Aber für die anderen Bereiche musste ich mir was ausdenken. Und dann habe ich mir irgendwie vorgestellt, wie haben die Urmenschen den Knall der granitenden Steine auf den Feuerstein gehört. Das waren ja so die ersten menschengemachten Lärmgeräusche der Vergangenheit. Und das habe ich mir dann vorgestellt und dann eben auch in dem Buch so in so kleinen Kapiteln dann vorangestellt.
Antike und Lärm, das passt ja in unserer Vorstellungswelt eigentlich gar nicht zusammen.
Gehört aber zusammen, habe ich aber auch erst gelernt. Also Rom war als Millionenstadt um die Jahrtausendwende damals, zur Zeitenwende, eine unheimlich laute Stadt. Forscher nehmen an, dass um das Jahr 100 nach Christus mehr als 1 Million Menschen in dieser Stadt gelebt haben. Das ist unwahrscheinlich viel, wenn man bedenkt, dass im Mittelalter in Köln 20.000 Menschen lebten. Mhm. Und viele Menschen machen viel Lärm. Und
allein was die Versorgung angeht.
Was die Versorgung der Stadt angeht, Viehherden wurden durch die Stadt getrieben. Die Ochsenkarren waren wahnsinnig laut. Es gab schon Hochhäuser, die sogenannten Insulae, bis zu 6-7 Stockwerke hoch. Dort lebten die Menschen wirklich in Wohnungen mit dünnen Wänden. Unten waren die Handwerker, oben haben die Menschen gewohnt. Der Lärm war Tag und Nacht in der Stadt.
Warum Tag und Nacht?
Weil Cäsar, glaube ich, in seinem letzten Amtsjahr als Diktator ein Tagfahrverbot für Rom erlassen hatte. Hatte aber wahrscheinlich nichts mit dem Lärm zu tun, sondern damit, dass die Straßen so verstopft waren. Das hatte aber zur Folge, dass dann der Versorgungslärm für die Millionenstadt Rom sich in die Nachtstunden verlagerte. Und davon schreiben ganz viele Schriftsteller und Intellektuelle im alten Rom. Da sind viele, viele Quellen, die diesen Lärm überliefern.
Lärm ist ja heute, habe ich gedacht, überwiegend was Negatives. Aber war das früher anders? Also Sie sagen, die Leute waren auch genervt von Geräuschen, aber war Lärm nicht auch besetzt im Sinne von Fortschritt?
Ja, ganz sicher. Also das hat die Bemühungen der Lärmkritiker im 19. Jahrhundert unheimlich erschwert. Denn Lärm stand natürlich für technischen Fortschritt, für die Dampfmaschine, für Fabriken, für Massenproduktion, für Serienfertigung, dafür, dass Menschen sich plötzlich Dinge leisten konnten, die sie vorher sich nicht leisten konnten. Aber das hatte seine Schattenseiten, nicht? Denn die Leute, die unter dem Lärm litten, wurden dann als Fortschrittsverweigerer angesehen. Menschen, die dem Fortschritt im Wege standen. Mittlerweile hat sich das Gott sei Dank umgekehrt. Heute ist Lärm nicht mehr fortschrittlich, sondern rückständig. Also wir versuchen, den Lärm zu vermeiden. Das hat sich Gott sei Dank geändert.
Wie definieren Sie überhaupt Lärm?
Ja, das ist ganz schwierig. Also es gibt viele Definitionsversuche. Ein kanadischer Wissenschaftler hat gesagt, Lärm ist ein Geräusch, das fehl am Platze ist. Das finde ich eine sehr schöne Umschreibung. Ja. Lärm ist auf jeden Fall Geräusch, das nervt und stört und eventuell auch krank macht. Und da kommt es nicht auf die Lautstärke an. Also das wissen wir ja alle. Lärm kann auch ein tropfender Wasserhahn sein. Es kann die Mücke sein, die am Ohr summt. Der Hund, der in einiger Entfernung bellt, kann für viele Leute sehr lärmig sein. Es hat nichts mit Lautstärke zu tun.
Nicht jeder Lärm ist von Menschen gemacht. Vielleicht kennen Sie das auch vom Urlaub in der Natur. Endlich bei offenem Fenster schlafen, doch dann rauscht das Meer oder der Wald so laut, dass man das Fenster doch zumachen muss. Regen, Donner, Wind, Wasser, Insekten, Vögel. Kai-Uwe Kessler, hat sich unsere Wahrnehmung der Naturgeräusche verändert? Also sind wir empfindlicher geworden?
Empfindlicher vielleicht, weil der Mensch durch den Alltagslärm in den Städten sensibler geworden ist. Es kann gut angehen, dass sich deswegen bei den Menschen ein bisschen was verändert hat. Geräusche der Natur werden nicht unbedingt immer als Lärm empfunden. Es kommt immer darauf an, wie derjenige dieses Geräusch bewertet. Also Meeresrauschen kann viele Menschen stören beim Schlafen. Andere fühlen sich davon eingelullt und schlafen viel besser als ohne Meeresrauschen.
Hören es auch übers Handy, ja?
Und hören es übers Handy zur Beruhigung, zum Einschlafen. Mhm. Also Lärm ist eine zutiefst subjektive Kategorie. Also es geht um die Bewertung. Wie bewerte ich das Geräusch? Und insofern trifft das ganz besonders auf Naturgeräusche zu. Da ist tief in uns verankert häufig, dass wir Naturgeräusche eher nicht als Lärm wahrnehmen, sondern als Geräusch, das zu uns gehört, das zu unserer Evolution gehörte, das uns manchmal sogar auch beruhigt.
Aber auch Angst macht.
Kann auch Angst machen. Also die lautesten Geräusche der Natur früher, bevor es Industrie und Technik gab, waren eben Donner und Blitz. Und
Vulkane.
Das sind zwar sehr seltene Naturereignisse, aber Donner und Blitz und Gewitter waren so die frühesten Lärmereignisse, auf die Menschen damals gestoßen sind. Und das hat ihnen sicherlich auch damals Angst gemacht.
Sie haben sich ja auch viel mit Tiergeräuschen beschäftigt. Es gibt eine Garnelenart, die Knallkrebs heißt. Warum?
Ja, das ist eine kleine Garnelenart, die durch ihre Garnelenschere einen Unterdruck aufbauen kann. Wenn der sich entlädt, dann gibt es einen lauten Knall, der bis zu 250 Dezibel laut sein kann. Haben Forscher erst vor ein paar Jahren gemessen mit Lasermessgeräten. Dieser Pistolenkrebs ist das lauteste Tier, das wir kennen auf der
Tatsächlich,
Welt.
Tatsächlich, so eine kleine Garnele.
So eine kleine Garnele. Der Pottwal selber macht auch sehr laute Geräusche. Dann gibt es aber, wenn man jetzt noch das Verhältnis der die Körpergröße ins Verhältnis zur Lautstärke setzt, dann gibt es noch ein Tier, das noch kleiner ist und sehr laut sein kann. Eine kleine Ruderwanze, nur 0,3 Millimeter groß, kommt auf einen Lautstärkepegel von 100 Dezibel, kann man sogar außerhalb des Wassers hören. Das hat mich sehr verblüfft. Das sind alles Ergebnisse, die Forscherinnen und Forscher erst in den vergangenen 10, 20 Jahren ermittelt haben.
Wir kennen die Spatzen, die Nerven, die können sehr, sehr laut sein, die Krähen, der Hahn, auch die Zikaden und die Grillen im Sommer. Aber sie haben sich eben auch mit Viechern beschäftigt, wo wieder die Fantasie mit ins Spiel kommt, zum Beispiel die Dinosaurier. Wie könnten die geklungen haben? Man würde jetzt denken, brüllend laut.
Ja, das denkt man, wenn man im Kino war und sich den Jurassic Park Teil 5 angeguckt hat, dann denkt man, dass Dinosaurier immer laut gebrüllt haben. Ist schon unlogisch, weil ein Dinosaurier, der auf Beutefang war, ein Fleischfressender, der wird sich sehr leise verhalten haben. Insofern kann das schon gar nicht stimmen. Andererseits ist es sehr, sehr schwierig, das zu erforschen. Es gibt Paläontologen, die sich da Gedanken drüber gemacht haben, aber die Lautbildungswerkzeuge in der Kehle, im Halsbereich der Tiere, die waren aus weichem Knorpel, die sind alle nicht versteinert worden. Insofern ist man da auf Vermutungen angewiesen. Und da man weiß, dass Dinosaurier eng mit den Vögeln verwandt sind, haben einige Forscher jetzt die Theorie aufgestellt, dass Dinosaurier vermutlich eher wie Vögel geklungen haben, wie große Vögel vielleicht, große Vögel wie Tauben, die gurren mit ihren Kehlsäcken. Vielleicht haben Dinosaurier gegurrt und nicht gebrüllt. Man wird es nie genau wissen, hat ein Paläo-Historiker gesagt, aber man schätzt, dass es so gewesen sein könnte.
Also Tiere, das haben Sie jetzt beschrieben, die wollen beeindrucken, die wollen warnen, die wollen werben. Das verfolgt also immer ein Ziel, wenn die Lärm machen.
Ja.
Wie ist das beim menschengemachten Lärm? Ist das eher so eine Art Kollateralschaden?
Ganz sicher, wenn man die jüngere Geschichte sich anschaut, also durch den Straßenverkehrslärm, durch den Industrielärm, den Stadtlärm, ist das sicherlich ein Kollateralschaden für alle, die nicht unmittelbar an diesem Lärmmachen beteiligt sind. In der Vergangenheit war es sicherlich ein bisschen anders. Da war Lärm eher verbunden mit Broterwerb, mit Überleben. Man musste lernen, um in der frühen Neuzeit seinem Beruf nachzugehen. Das wurde damals auch allgemein akzeptiert. Dort gab es wenig Beschwerden darüber, dass die Handwerker gelernt haben. Das sind alles Entwicklungen unserer heutigen Zeit. Wir sind heute lärmempfindlicher, zu Recht, weil der Lärmpegel zumindest in den Großstädten extrem angestiegen ist. Aber früher war das nicht so. Da haben die Menschen Lärm in gewisser Weise auch tolerieren müssen.
Und trotzdem beschreiben Sie, Goethe haben Sie schon genannt, wie viele Dichter und Philosophen sich durch Geräusche gestört gefühlt haben. Also, dass doch mehr die Intellektuellen darüber klagen, als die, die jetzt mitten im Maschinenraum stehen.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Die ersten Quellen stammen schon aus der Antike. Seneca hat sich beschwert über den Lärm. Lucrez, Martial, römische Dichter. Also die Kopfarbeiter wie Theodor Lessing, dieser Philosoph aus Hannover, der sich mit dem Lärm beschäftigt hat, um 1900 erstmal ausgedrückt hat. Die Kopfarbeiter sind diejenigen, die unter dem Lärm leiden. Lessing hat auch damals um 1905 die erste Anti-Lärm-Bewegung in Deutschland ins Leben gerufen, aber er scharte damals fast nur Intellektuelle um sich. Mhm. Also die Arbeiter, die eigentlich wirklich unter dem Lärm litten, haben diese Intellektuellen bei ihrer Anti-Lärm-Bewegung komplett vergessen. Sie haben sich nicht für sie interessiert und sie haben sie sogar für den Lärm verantwortlich gemacht. Nicht die Industriellen, sondern die Arbeiter selbst.
Lärm kann auch Macht demonstrieren, das wissen wir durch Kriege. Panzer, Bomben, Truppenaufmärsche, Lärm kann auch eine Waffe sein, aber Lärmdemonstration, das kann auch die Kirche.
Ja, die Kirche hat insbesondere ein Zeitalter dominiert mit ihrem Lärm, wenn man das so formulieren mag, mit dem Geräusch der Kirchenglocken. Also das Mittelalter gehörte der Kirche. Die Geräusche der Stadt und auch auf dem Dorf waren Geräusche der Kirche. Also das Glockenläuten, das Klingen der Orgel, selbst die großen Kirchengebäude des Spätmittelalters, die großen Kathedralen sind ja ein Lärmfaktor erster Güte. Also wenn man dort flüstert, hört man es in der letzten Reihe. Die Kirche hat dieses Lärmvakuum, das durch den Niedergang des Römischen Reiches entstand, geschickt ausgenutzt und hat ihre Macht dann auch akustisch symbolisiert.
Also ich glaube, ich habe nicht übertrieben, als ich vorhin gesagt habe, das Thema Lärm ist ein Fass ohne Boden.
So ist das.
Kai-Uwe Kessler, Sie sollen 28 Semester Geschichte studiert haben, allerdings ja. Neben Ihrer Arbeit als Journalist.
So ist das, ja. Es hat ein bisschen länger gedauert.
Haben Sie es abgeschlossen?
Ich habe es abgeschlossen 2004. Es hat immer so lange gedauert, weil ich habe nebenbei als Fernsehjournalist beim Norddeutschen Rundfunk angefangen, erst als freier Mitarbeiter und als Polizeireporter habe ich damals gearbeitet und das war quasi... Es war so eine tolle Zeit und es war so spannend. Ich konnte pro Semester nur einen Schein machen und dann hat das so lange gedauert. Aber ich habe es dann abgeschlossen mit einer Arbeit über die Zeitgeschichte, über die Nachkriegszeit.
Wie, ja. Jetzt nicht über den Lärm?
Nee, nicht über den Lärm, sondern über Flüchtlinge und Vertriebene in meiner Heimatstadt Elmshorn.
Elmshorn. Elmshorner Nachrichten, das war, glaube ich, Ihre erste journalistische Station. Also genau. Richtig von der Pike auf, gleich nach der Schule, oder?
Ja, komischerweise gleich nach der Schule. Es war damals schon so, dass ein Volontariat eigentlich nur vergeben wurde an Bewerberinnen und Bewerber, die ein Hochschulstudium hatten. Aber der Springer Verlag hatte damals auch immer so einen Slot von 5 oder 6 Volontärstellen, die an Nicht-Akademiker gingen. Und ich hatte das Glück, das zu bekommen. Es war nun das kleinste Objekt im Springer Verlag. Aber das war trotzdem ein ganz tolles Volontariat. Da habe ich eine Menge gelernt.
Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ich will Journalist werden?
Ach ja, das ist eine gute Frage. Also mich hat das ehrlich gesagt immer schon, ich habe sehr viel Zeitung gelesen, ich habe den Spiegel damals gelesen. Ich war nicht in den Schülerzeitungen, wie das so viele Journalistenkarrieren begründet hat. Trotzdem hat mich das interessiert und ich hatte mich damals für das erste Journalistikstudium in Hamburg 1990 beworben. Da war eigentlich ein Praktikum vorgesehen und dann hatte ich das Praktikum bei den Elmshorner Nachrichten gemacht und da wurde dann das Volontariat draus, sodass ich gar nicht mehr studiert habe, sondern erst danach studiert habe, im Nachgang, 10 Jahre später.
Dann ging es los und weiter. Als Polizeireporter haben Sie erzählt, NDR, Fernsehen, ja. Im Aktuellen, Mit was für Sachen haben Sie sich da so rumgeschlagen?
Wenn das war eine spannende Zeit. Also ich habe in den 90er Jahren dort gearbeitet. Das war eine Zeit der großen Geschichten. Die Remsma-Entführung, der Fall Dagobert, der ja auch hier in Berlin zum größten Teil spielte. Also da sind eine ganze Menge große Geschichten passiert, die ich alle mitverfolgen durfte. Ja, das war eine spannende Zeit. Wir sind als Polizeireporter damals auch nachts rausgeklingelt worden, wenn was Größeres passierte, haben uns dann mit unserem Team dann an den Tatort oder an den Ort des Geschehens gestellt und von dort dann reportiert. Und das war super spannend. Das habe ich 10 Jahre gemacht und da war wenig Zeit zum Studieren. Das war so faszinierend. Das möchte ich nicht missen. Das war eine tolle Zeit.
Nebenbei spielt Kai-Uwe Kessler leidenschaftlich Schlagzeug, auch das noch, melodiösen Hardrock in der Band Bad Sister. Hören wir mal. Kai-Uwe Kessler am Schlagzeug der Band Bad Sister. Wer gern Schlagzeug spielt, der kann eigentlich kein Stille-Fanatiker sein.
Ja, das stimmt. Aber es hat mich so sehr fasziniert. Also ich habe angefangen mit 12, 13 Jahren Schlagzeug zu spielen und es gab nichts Schöneres. Ich bin nach Hause gekommen, habe die Schultasche in die Ecke gefeuert, bin in den Keller bei meinen Eltern und habe gespielt. So, und das hat auch seine Spuren hinterlassen durch den Tinnitus, den ich habe. Aber Musik ist das Tollste. Es ist wirklich wahnsinnig toll, mit Freunden Musik zu machen, gemeinsam in einer Band zu spielen. Wir schreiben unsere Songs selber. Auch selbst zu komponieren ist so was Tolles, so was Erfüllendes. Also ist das, was mich mit am meisten reizt.
Aber als ich das gehört habe, dass Sie einen Tinnitus haben auf beiden Ohren, glaube ich, konnte ich gar nicht glauben, dass Sie trotzdem weiter Schlagzeug spielen.
Ich habe von meinem Ohrenarzt damals eine erschütternde Diagnose erhalten, 1995 war das, nämlich als ich den ersten Hörsturz hatte. Er sagte mir, Sie können weiterspielen, aber dann nützt Ihnen auch ein Gehörschutz nichts. Sie müssten mit Integralhelm spielen, weil der Schall auch über den Schädelknochen ins Innenohr übertragen wird. Da war ich erstmal am Boden zerstört und ich habe mich dann aber langsam vorgetastet. Mit Schlagzeugen, die nicht mehr so laut sind. Ich spiele jetzt ein elektronisches Schlagzeug, mit dem man auf Zimmerlautstärke spielen kann. Ich wollte unbedingt weiter Musik machen. Deswegen hat mich das damals so wahnsinnig schockiert. Ich habe auch 2 Jahre mit der Band aufgehört, aber das hat mich so gereizt, dass ich dann weitermachen musste. Und heute sind wir nicht mehr so laut wie früher.
Ist Musik auch Lärm?
Musik kann auch Lärm sein, klar. Und da kommt es immer auf den Blickwinkel des Betrachters an. Nicht? Also für Klassikfreunde ist ein Rockkonzert, ein Heavy-Metal-Konzert eventuell Lärm. Aber genauso gut, und das klingt vielleicht erschreckend, kann für Metal-Fans klassische Musik als Lärm erscheinen. Es ist eine Frage der Bewertung.
Mit dem Tinnitus ist es ja wahrscheinlich genauso. Also am Anfang ist der ja auch eine Art Störung und Lärm.
Ja, er ist ja auch wie bei vielen Tinnitus-Patienten nicht immer gleich laut. Also bei mir nimmt es zum Beispiel zu, wenn ich Stress habe.
Hören Sie den jetzt gerade?
Nee, im Moment höre ich ihn nicht, weil wir sind unterhalten uns. Aber wenn ich jetzt, ich bin auch im Moment nicht unter Stress, aber wenn ich Stress habe im Job, dann merke ich das schon. Und für mich ist das mittlerweile so eine kleine persönliche Alarmanlage geworden. Wenn ich zu viel Stress habe, dann wird der Tinnitus lauter und ruft mich dann innerlich zur Ruhe. Also der Lärm in mir sorgt dann, dass ich dann zur Ruhe komme. Und das funktioniert auch gut. Wenn ich mich dann wieder entspanne, wird der Tinnitus leiser.
Aber dann würden Sie nicht ans Schlagzeug gehen?
Ja, höchstens, also ich spiele ja mit Gehörschutz sowieso, ohne das geht es gar nicht. Das entspannt mich auch, Schlagzeugspielen entspannt mich. Also das ist jetzt nicht unbedingt etwas, was mich jetzt stören würde.
Neben dem Schlagzeugspielen haben Sie auch angefangen zu komponieren. Was für Musik?
Also ich komponiere die Musik für unsere Band zum Beispiel. Da sind wir als Band so ein richtiges Kollektiv. Jeder schreibt Songs, auch der Schlagzeuger, der normalerweise ja eher nur für den Rhythmus zuständig ist. Und dann meine persönliche Leidenschaft ist, das mache ich aber noch für mich selber, Filmmusiken, die ich für mich so kleine, wie soll ich sagen, so kleine Partituren, die ich für mich selber schreibe.
Aber wie schreibt man Filmmusik, ohne dass es dafür Bilder gibt? Oder nehmen Sie fertige Filme?
Nee, da stelle ich mir dann die Bilder vor. Und mittlerweile gibt es ja ganz viele Tools, mit denen man also auch Orchestermusiken toll am Keyboard spielen kann. Und die benutze ich dafür. Und das sind Sachen, die mich total erfüllend und die mir wahnsinnig Spaß machen. Und also ohne Musik wäre mein Leben quasi undenkbar.
Okay, also Sie haben ja auch von jetzt auf gleich dieses Buch aus dem Hut gezaubert. Innerhalb kürzester Zeit einen Verlag gefunden, den Rowohlt Verlag. Ja. Vielleicht wird das mit dem Film auch noch was.
Vielleicht, aber ich lasse erstmal alles ruhig angehen. Ich bin ja auch nun kein Newcomer mehr. Ich bin jetzt 60 Jahre alt geworden. Also ich gehöre nicht mehr zu den neuen Talenten.
Ich bin insgesamt sehr geräuschempfindlich, höre wirklich so gut wie alles. Aber beim Lesen des Buchs von Kai-Ove Kessler über die Geschichte des Lärms, da wurde meine Wahrnehmung irgendwie nochmal nachgeschärft, nochmal schärfer gestellt. Prompt hielt morgens um 6:30 eine extrem laute Müllabfuhrtruppe vor meinem Schlafzimmerfenster. Die wollten wirklich die gesamte Straße wecken, morgens um 6:30, aber nicht nur mit ihren Arbeitsgeräuschen, sondern mit zusätzlicher Musikbeschallung, sehr lauten Songs von Peter Fox. Kleine Geschichte aus meinem Alltag dieser Tage, passend zum Buch Die Welt ist laut. Auch ein interessantes Phänomen, habe ich gedacht, Herr Kessler, dass Menschen auf Lärm zum Teil mit immer noch mehr Lärm reagieren. Also wir kennen das aus der quietschenden S-Bahn und drehen die Musik im Handy lauter.
Ja, man muss sich ja hörbar machen in einer Welt, die immer lauter wird. Das haben die Menschen schon in der frühen Neuzeit gemerkt. Nicht? Da waren ja noch ganz andere Geräusche auf den Straßen zu hören. Keine Autos, aber da gab es Straßenhändler, da gab es Straßenmusikanten. Selbst die Bettler mussten lauter schreien, um den Lärm der Kutschen zu übertönen. Da gab es einen Wettstreit um Phon- und Dezibelstärken. Der lauteste hat gewonnen. Nicht? Man musste sich ja hörbar machen in einer Welt, in der es sehr, sehr laut war. Und insbesondere in den Städten der frühen Neuzeit war es ohrenbetäubend laut.
Heute ist wissenschaftlich erwiesen, dass Lärm auf Dauer krank machen kann. Wir haben schon über Ihren Tinnitus gesprochen. Aber in Ihrem Buch habe ich gelesen, dass auch das ja nicht neu ist. Also dass schon früher Ärzte oder ja Jahrhunderte früher Ärzte vor Straßenlärm gewarnt haben. Straßenlärm macht Gesunde nervös und Nervöse nervöser.
Ja, sehr schön. Das war eine sehr schöne Formulierung. Ja, das haben viele Ärzte auch schon im 17., 18. Jahrhundert erkannt, aber die Konsequenzen daraus wurden nicht gezogen. Zu groß waren damals noch die Erfordernisse von Industrie und gewerblicher Fertigung. Also, dass man Lärm auch wirklich als gesundheitliches Problem anerkannt hat, das ist noch gar nicht so lange her. Das ist eigentlich erst geschehen im 20. Jahrhundert. Und endgültig wurde Lärm anerkannt als Problem tatsächlich auch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wir erinnern uns an die Diskussion in den 70er Jahren um Stress. Das Modewort Stress kam um 1970. Und das hatte nicht zuletzt was mit Lärm zu tun. Mhm. Also der Lärm der Städte, der Lärm von Industrie und Straßenverkehr, vom Flugzeugen, der wurde erst richtig Thema in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Und da haben die Ärzte auch richtig erkannt, wie krank Lärm macht.
Die Messtechnik zur Feststellung von Lärm, die wird immer ausgefeilter. In Berlin überwachen jetzt gerade erste Lärmblitzer, die lauten Raser im Verkehr, noch ohne Konsequenzen. Aber das ist ja jetzt auch mal ein Ansatz. Ist der Verkehrslärm tatsächlich die Art von Lärmbelästigung, die kollektiv die meisten stört?
Ja. Das ist ohne Zweifel so. Das Umweltbundesamt ermittelt ja regelmäßig die Lärmquellen, die uns besonders stören. Die letzte Untersuchung ist aus dem Jahr 2020 und da ist es tatsächlich so, 3/4 der Menschen, für die ist der Straßenverkehr die größte Lärmquelle, 75%. Danach folgt der Nachbarschaftslärm mit 50% und dann erst kommen andere Lärmquellen wie Gewerbe, Fabriken, Eisenbahn oder so etwas. Also wie gesagt, der Straßenverkehr ist die Hauptquelle. Lärmquelle.
Das heißt dann aber, der Lärm ist eben doch nicht nur eine subjektive Sache. Es gibt auch diese objektive Ebene.
Genau, es gibt diese objektive Ebene, aber wie man eben auch darauf reagiert, ist eben sehr unterschiedlich. Es gibt Menschen, die gewöhnen sich an das Rauschen vor ihrer Tür, werden dann nur genervt durch punktuellen Lärm, der dann sehr laut ist, wie bei ihnen durch die Müllabfuhr. Man gewöhnt sich an Lärm, aber wie gesagt, es ist auch nicht gesund, unter Dauerlärm zu leben.
An welchen Lärm gewöhnen Sie sich denn nicht?
Ich persönlich, ja, habe ganz viel Schwierigkeiten mit den bellenden Hunden in meiner Nachbarschaft. Ich bin immer dann auch, frage mich dann, warum bellen diese armen Tiere? Die Tiere können ja nichts dafür. Ich frage mich dann immer, was hat der Hund? Und ich bin dann manchmal auch genervt, dass die Hundebesitzer ihre Hunde auch bellen lassen. Ich auch dann früh morgens schon, wo man vielleicht noch mal ein bisschen schlafen möchte und so. Das ist ein Lärm, der mich persönlich stört.
Heute gibt es modernste Kopfhörer, die Außengeräusche fernhalten. Es gibt aber immer noch das gute alte Oropax, ne? Verkaufshit mit 30 Millionen Packungen pro Jahr, habe ich in Ihrem Buch gelesen.
Ja.
Ich mag das gar nicht, denn damit ist es ja nicht wirklich still. Also plötzlich hört man das eigene Blutrauschen.
Plötzlich hört man das eigene Blutrauschen, man hört aber auch ein ganz leichtes Summen, also so ein ganz leichtes Eigengeräusch hört der Mensch immer von sich. Und das mag man oder das mag man nicht. Franz Kafka hat gesagt, ohne Oropax ginge gar nichts, als er geschrieben hat. Andere Menschen schwören auf Oropax, können damit wunderbar schlafen. Ich persönlich mag es auch nicht. Aber es war tatsächlich das erste Hilfsmittel, das auch den Menschen tatsächlich gegen den Lärm effektiv geholfen hat.
Gab es sowas auch schon in der Antike?
Das weiß ich gar nicht. Also es gab wohl Versuche, mit Bienenwachs sich die Ohren zu verschließen. Da gibt es aber nichts, was man in den Quellen hart machen könnte.
Das ist ja heute auch wieder modern.
Ja.
Kai-Uwe Kessler, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass es ja auch Menschen gibt, denen Lärm Vergnügen bereitet.
Das ist so, ja. Bei großen Partys, auf Konzerten, in der Freizeit. Also da ist es häufig lauter als in Fabrikhallen. Nicht? Und die Menschen haben Spaß dran. Also diejenigen, die sich dafür entscheiden, auf ein Rave- oder Techno-Festival zu gehen, die haben Spaß am Lärm.
Oder zum Gladiatorenkampf früher.
Oder früher zum Gladiatorenkampf. Nicht? Also das kommt darauf an, ob man sich darauf einstellt und was man so vom Tag denn auch haben möchte. Wenn es wirklich sehr, sehr laut ist, kann es ein Quell von Lebensfreude und überschäumender Freude sein.
Auf welcher Ihrer Reisen haben Sie den Unterschied von Lärm und Stille am intensivsten erlebt?
Ja, ich habe tatsächlich 2019 eine Weltreise gemacht, die ich vorgezogen habe. Ich wollte sie eigentlich erst nach meiner Rente machen, aber ich habe gesagt, ich mache es jetzt. Und da habe ich zwei Orte erlebt, die so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können. Ich war in Neu-Delhi und das ist so eine wahnsinnig laute Stadt. Also ich habe nicht erwartet, dass es so laut ist in dieser Stadt. Da leben Menschen auf Verkehrsinseln mitten in diesem 24-stündigen Dauerrauschen des Verkehrs durch die Tuk-Tuks, durch die LKWs. Die leben da unter Plastikplan. Für die ist der Lärm dann noch das geringste Problem. Aber es ist ohrenbetäubend laut. Und dann war ich eine Woche später in Bhutan, diesem kleinen Königreich im Himalaya. Da habe ich in einem Kloster übernachtet, in dem nur ein Mönch wohnte. Da war es so leise. Man hörte wirklich das Klappern des Topfes, das Blubbern des Wassers und das feine Säuseln des Windes, sonst hört man nichts. Und das war so ein krasser Gegensatz, der ist mir so im Gedächtnis geblieben, dass ich das natürlich auch unbedingt aufschreiben musste.
Wo wären Sie denn lieber geblieben?
Also auf jeden Fall in Bhutan. Das ist ein wunderschönes Land mit wundervollen Menschen und es hat mich sehr fasziniert, auf eine Gesellschaft zu treffen, in der das persönliche Glück der Menschen ja fest in der Verfassung verankert ist. Und das hat man den Menschen, die man da getroffen hat, auch angemerkt.
Haben Sie was von mitgenommen, glaube ich?
Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es wunderschön.
Die Welt ist laut, eine Geschichte des Lärms. Das Buch von Kai-Uwe Kessler ist bei Rowohlt erschienen. Wirklich ein großer Gewinn. Am besten, man sucht sich für die Lektüre ein stilles Plätzchen. Schön, dass Sie heute bei uns waren, Herr Kessler. Ich danke fürs Gespräch.
Ich danke auch.